Das Gesetz. Darum geht es heute. Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam über die Tora oder über das Gesetz nachdenken können. Ich habe mir so mal die Mühe gemacht, die deutschen Redewendungen rauszusuchen, die mit Gesetz zu tun haben. Denn Gesetz ist ja ein Begriff, den wir in der deutschen Sprache kennen und den wir einfach auch im Sprachgebrauch verwenden. Und ich habe mal ein paar gesammelt, zum Beispiel alle Bürger unterstehen dem Gesetz oder alle Menschen sind gleich vor dem Gesetz oder das Gesetz des Dschungels, das kennen wir auch, oder mit dem Gesetz in Konflikt stehen, schon etwas bedrohlicher, oder sich an das Gesetz halten, einem Gesetz Vergeltung verschaffen oder auch zur Not am Gesetz vorbei. Ja, also unsere Sprache lebt mit diesem Begriff und jedes Land hat seine Gesetze und manche Gesetze sind sinnvoll, manche weniger, damit leben wir. Wenn wir jetzt in den religiösen Bereich hineingehen, der uns ja vor allem heute interessiert, weiß ich auch, dass so Gesetz oft bedrohlich empfunden wird. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die mit Gesetz auch ein Problem haben. Ja, vor allem im religiösen Bereich. Und auch so die Wendung, gesetzlich sein, ist nicht unbedingt ein Kompliment in unserer Zeit. Ich sage das jetzt mal so. Und von daher lade ich euch ein, so mit diesem Gedanken ein paar Texte aufzuschlagen, die von Gesetz reden. Jetzt ist es in der Bibel so, dass es mehrere Begriffe, zumindest im Hebräischen, für Gesetz gibt. Unsere Übersetzungen auch damit ringen, wie sie die Begriffe übersetzen. Aber lasst uns doch einfach mal in den Text reinschauen, ein paar Texte nehmen. Und der erste findet sich in 5. Mose, das 5. Buch des Pentateuch, der Tora. Die ersten 5 Bücher werden ja auch Tora genannt. Ja. Und dort im 5. Kapitel, also 5. Mose 5, und ich würde da gerne ab Vers 28 lesen. Und zwar
also nach den 10 Geboten.
Genau, direkt nach den 10 Geboten.
Der 10 Gebote, ne?
Oder die 10 Worte auch.
10 Worte, ja.
Und ich lese mal ab Vers 28. Da geht es auch um diesen Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk, das er aus Ägypten herausgerufen hat. Als aber der Herr den Wortlaut eurer Rede hörte, die ihr mit mir redete, da sprach der Herr zu mir: Ich habe den Wortlaut der Rede dieses Volkes gehört, dass sie mit dir geredet haben. Es ist alles gut, was sie geredet haben. O, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Geh hin und sage ihnen, kehrt heim in eure Zelte. Du aber sollst hier bei mir stehen bleiben, damit ich dir alle Gebote und Satzungen und Rechtsbestimmungen verkünde, die du sie lehren sollst, damit sie sie tun in dem Land, das ich ihnen zu besitzen gebe. So gebt nun Acht, dass ihr tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat, und weicht nicht ab davon, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr lange bleibt in dem Land, das ihr besitzen werdet. Ein erster Text aus dem 5. Buch Mose.
Das ist schon ziemlich krass, ne?
Ja, genau.
Weicht weder zur Rechten noch zur Linken.
Ja.
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 Aber irgendwie auch, ich habe das noch gar nicht so wahrgenommen. Jetzt erste Mal beim, wo ich das schon öfter gelesen habe, bei diesem Lesen, wie schön und auch nachvollziehbar das ist. Ja, ich bin beim Vers 29. Ach, dass ihr ein solches Herz hättet und dass es euch gut geht. Und das erinnert mich so, also was Ähnliches könnte ich sagen, wenn ich an meine Kinder oder Enkel denke. Ja. Ach, ich wünschte mir, dass es euch immer und dass ihr all die Dinge, die dazu notwendig sind, wisst, aufnehmt.
Aber du sagst ja nicht dazu, es soll euch gut gehen, weil ihr euch an alles haltet, was ich euch gesagt habe.
Nee,
so viel, das sagst du wahrscheinlich nicht,
so viel Selbstbewusstsein bringe ich da nicht mit. Das würde ich aber Gott vielleicht dann auch zugestehen. Und er sagt, das gefällt mir auch gut, dass nicht, dass ihr solche Korrektheit hättet oder solche Geradheit, sondern dass ihr ein solches Herz hättet. Die Verknüpfung liegt für mich sonst nicht unbedingt auf dem Tisch als erstes. Gesetz und Herz, ja, das scheinen zwei Welten zu sein. Und hier wird es zusammengesehen. Ja,
und auch, dass es hier verknüpft wird mit einem guten Leben.
Ja.
Also ich erlebe es ja eher so, die Redewendungen, die du da erwähnt hast, haben das zum Teil ja auch wiedergespiegelt, dass wir Menschen das Gefühl haben, wir müssen versuchen, mit dem Gesetz irgendwie klarzukommen. Ich habe ja etliche Jahre in Österreich gelebt und gearbeitet und werde das nie vergessen, wie die Österreicher mir selber erzählt haben, dass so bei ihnen das so läuft. Sie machen Gesetze, meine, wie jedes Land, und dann finden sie Ausführungsbestimmungen, die ihnen helfen, mit diesem Gesetz zu leben. Andere haben es noch drastischer ausgedrückt. Die haben gesagt, wir machen Gesetze und dann versuchen wir, einen Weg drumherum zu finden.
Ja, das ist eher italienisch. Das ist schon ein bisschen italienische Grenze.
Aber das zeigt ja irgendwas. Ich glaube, das ist auch nicht nur auf Österreich beschränkt, sondern das ist so typisch menschlich. Wir haben da ein Gesetz und wir merken, wir schaffen das nicht, uns daran zu halten. Und dann versuchen wir, irgendwie klarzukommen. Irgendwie einen Weg zu finden, sodass wir noch mit unserem Gewissen zurechtkommen, irgendwie halbwegs, und nicht ganz schuldbewusst dastehen müssen. Aber und das ist so die Realität.
Ich würde mich halt auch fragen, ob wir in unserem deutschsprachigen Kulturkreis, ob das jetzt Österreich oder Deutschland ist, ist wahrscheinlich nicht so ein großer Unterschied, ob wir nicht einfach eine Regelungswut haben. Also als Elon Musk jetzt in der Gigafactory Nummer 4 Brandenburg, also vor den Toren Berlins war, hat er eben den brandenburgischen Minister gefragt, ob Deutschland nicht auch mit der Hälfte der Gesetze auskommen würde. Und ich finde das eine interessante Fragestellung. Auch im theologischen Sinne finde ich das interessant. Wie viele Gesetze braucht es eigentlich? Muss ich auch noch den letzten kleinen Raum der Privatheit regulieren? Oder kann ich vielleicht mehr mit Prinzipien arbeiten?
Das habe ich hier so ein bisschen auch wiedergefunden in dem Text. Da wird erst gesagt, zu fürchten alle meine Gebote ein Leben lang und so weiter. Geht hin, heim in eure Zelte. So, das ist der große Rahmen, ist jetzt gesetzt. Und jetzt kommen die Ausführungsbestimmungen und das Kleingedruckte und noch ein paar Gesetze mehr. Wenn es dann heißt, du aber sollst hier vor mir stehen bleiben, damit ich dir verkündige, das ganze Gesetz, Gebote und Rechte und das, was noch dazu kommt. Insofern gibt es vielleicht tatsächlich so zwei Bereiche, erst so einen großen Rahmen. Wir haben ja auch verschiedene im deutschen Verfassung. Ist ja was anderes als das Einkommenssteuergesetz. Und dann gibt es die kleinen Regelungen. Und da habe ich festgestellt, leider ist es so, je gerechter man sein will, je mehr man die Realität auch abbilden will, des Lebens, des komplexen Lebens, desto aufwendiger wird es. Und zum Schluss gelingt es doch nicht.
Also die perfekte Gerechtigkeit gibt es ja dann nicht. Aber hier, dieser Text zielt ja auf das Herz, wie du auch schon sagtest. Oder was du es.
Ja.
Und in einer idealen Welt würde ich mir ja Gesetze vorstellen, die wirklich auf das Herz abzielen, weil ich eben nicht jeden Lebensbereich definieren möchte, sondern wenn das Herz an der richtigen Stelle ist. Also wieso kommt Jesus dann am Ende, gut, es ist Neues Testament, aber mit zwei Geboten aus dem 5. Mose aus? Ja?
Aber sagen wir mal ehrlich, meine, Gesetz und Herz verbinden wir normalerweise nicht miteinander. Nee. Also wir verbinden Herz mit Liebe und Verständnis und Annahme, aber nicht mit Gesetz. Ich meine, du sagst, das Gesetz soll mein Herz treffen. Das sagen Leute, das Gesetz trifft allenfalls meinen Kopf, aber nicht mein Herz.
Ja, und vor allem, es weckt den Rebell in mir.
Ja.
Das ist so Gesetz. Gesetze sind dazu da, gebrochen zu werden. Das habe ich auch schon gehört, so dieser Satz. Und jetzt das Herz. Und im weiteren Verlauf des 5. Buches Mose sagt Gott auch, ich möchte dein Herz beschneiden. Der Gedanke des Herzens kommt wieder. Ja, also so dein Herz, da ist was da. Und wir Menschen, wir haben eben die Tendenz, weil wir in einer gebrochenen, absurden, ambivalenten Welt leben, wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Und der Deutsche, der hat eben so ein bisschen, wir reglementieren alles und dann kann das Böse nicht so raus. Aber es geht doch irgendwie immer raus. Das ist da. Und mir scheint, dass Gott auch dem Wort Gesetz eine ganz andere Philosophie gibt. Das müssen wir vielleicht auch noch mal beleuchten. Und sagt, ich packe das Problem an der Wurzel. Wir machen das anders. Wir lösen das mit Vertrauen und mit deinem Herzen. Wir haben eine andere Bahn, die wir da gehen.
Das wäre ja dann eine ganz andere Definition von Gesetz. Es wäre ja dann nicht so eine Ansammlung von Bestimmungen, die ich einhalten muss, die ich abhaken kann auf der Liste. Ich habe jetzt das gehalten und das gehalten und da muss ich noch dran arbeiten. Das hoffe ich, dass ich irgendwann schaffe. Und das, da bin ich ganz skeptisch, ob ich das überhaupt jemals schaffen werde. Das ist ja nach meinem Dafürhalten nicht der Eindruck, den Gott vermitteln will durch sein Gesetz. Sondern da soll ja, das ist ja, ich meine, die Tora, ja, also das Wort, das wir eigentlich so im alten Bund, im Alten Testament für die fünf Bücher Mose haben, das ist ja interessant.
Gesetz und Propheten, ne?
Das ist ja, genau.
Das Gesetz.
Ja die Abkürzung, Gesetz und Propheten ist praktisch das Alte Testament. Genau. Aber das sind ja nicht nur die 10 Gebote und nicht nur die Kultgesetze von 3. Mose, sondern das ist ja alles.
Ja.
Ja.
Und die Tora schließt auch die Geschichten ein, von Abraham und Isaac und Jakob und so weiter.
Ja. Die ganze Bundesidee
ist dabei. Und wenn man das Wort mal betrachtet, Tora, nicht, wir übersetzen das immer mit Gesetz, aber eigentlich müsste man es anders übersetzen. Ja, das kommt von der Wurzel Yara. Yara bedeutet erstmal so einen Stein werfen. Und man wirft ja einen Stein nur in eine Richtung, der fliegt auch nicht nach rechts und links. Mhm. Da sind wir wieder beim Text. Mhm. Und im Hifil bedeutet es dann unterweisen, unterrichten. Und von daher, Tora wäre eher die Weisung oder der Weg, auf den man gehen kann und leben kann und es gut haben kann, was der Text auch sagt. Ja, so dieser Gott ebnet einen Weg, auf dem es uns Menschen trotz unserer Gebrochenheit gut gehen kann. Wo wir uns entfalten können, wo wir uns als Menschen spüren können, wo wir irgendwie wieder an unsere Wurzeln in Eden anknüpfen können. Ja, das schwingt da irgendwo mit. Ja, lebe deine Würde, selbst in einer ambivalenten, gebrochenen, absurden Welt.
Dann wäre es ja gut, wenn wir, das wäre vielleicht meine Übung, dass wir versuchen, über das Gesetz zu reden, ohne das Wort zu gebrauchen.
Weil das ist genau gerade mein Punkt. Wenn, bei uns läuft ja ein Film ab. Ja,
absolut.
Mhm. Ja?
Wir haben alle unsere Assoziationen.
Genau, weil das Wort fällt und du hast ja auch schon die Redewendung eingangs vorgelesen. Und damit ist eigentlich schon die Brille aufgesetzt und ich kann mich dem Stoff, sage ich jetzt mal neutral, gar nicht mehr nähern, weil ich einfach schon so eingeschränkt bin.
Mhm. Ja, also ich würde das tatsächlich mal versuchen wollen, um deutlich zu machen, unsere Assoziation kann völlig falsch sein. Sondern bei der Tora, wie du es gerade erklärt hast, auch vom Sprachlichen her, geht es einfach um den Weg, den Gott zeigen will. Geh auf diesem Weg, dann bist du sicher.
Und selbst beim Dekalog, bei den 10 Geboten, die ja hier in dem Kapitel nochmal wiederholt werden, kann man es ja auch anders formulieren, als es gemeinhin übersetzt wird. Du wirst. Also es ist als Zuspruch. Gott befähigt, auf dem guten Weg zu gehen. Ja? Mhm. Also sprachlich ist das ja auch möglich, auch wenn das in der Regel in unseren Übersetzungen nicht so vorkommt. Mhm.
Dann frage ich mich natürlich, wenn das so positiv ist und von Gott so positiv gemeint war und das Herz und gute Wege, und woher kommt dann dieses miese Image vom Gesetz? Was ist es? Ist es jetzt grundsätzlich, dass wir, wenn uns was vorgeschrieben wird, dann ist es uns erstmal zuwider, weil wir gern souverän, frei, eigenständig, selbstbestimmt wären? Oder haben wir schlechte Erfahrungen gemacht? Wäre auch noch eine Möglichkeit. Woher kommt dieses schlechte Image vom Gesetz? Und das sehe ich jetzt nicht nur beim Gesetz, hier im irgendwelche EU-Gesetzgebung, ja, über Garagendach, Neigungswinkel und was weiß ich, wo man die Augen rollen kann, sondern generell auch im religiösen Bereich, ja, wo Leute sich sagen, ich fühle mich vom Gesetz und von diesem Druck und Gesetz wird oftmals zusammengesehen. Woher kommt dieses Negativ-Image, wenn es doch eigentlich von Anfang an so positiv gedacht
ist? Ich glaube, weil es eine Dissonanz in uns hervorruft, wenn wir merken, wir schaffen es nicht, die Gesetze zu halten. Wir würden ja gerne, wenn wir intellektuell eingesehen haben, das ist ein guter Weg. Gott hat uns hier etwas sehr Gutes gegeben. Dann ist ja schon mal ein erster Schritt getan. Ich sehe ein, das ist gut für mich.
Ja.
Und dann will ich mich auch dran halten. Dann merke ich aber, es funktioniert in einigen Punkten nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Und ich glaube, diese Dissonanz, die bringt so viel Spannung mit sich, dass ich dann wieder versuche, im Sinne einer Ausführungsbestimmung drumherum zu kommen. Und die Ausführungsbestimmung sieht manchmal so aus, dass ich sage, geh mir weg mit dem Gesetz. Ich versuche irgendwie klarzukommen. Aber dieses Gesetz ständig vor Augen, das macht mir so viel Druck, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, das hat damit zu tun.
Aber die Frage ist, was du fragst, mit welcher Konnotation hören wir das Wort Gesetz und lesen dann alles, was hier drin steht. Ein Gesetz kann mich ja auch schützen vor Übergriffen von anderen. Also wenn ich jetzt vielleicht mal Opfer von irgendjemandem etwas geworden bin und das Gesetz schützt mich ein Stück weit, schafft mir zumindest eine gewisse Gerechtigkeit, in Anführungszeichen. Also kann ich wieder alles gut machen, aber zumindest gibt es eine gewisse Kompensation für das Unrecht, was mir widerfahren ist.
Aber wir unterscheiden ja auch. Ne? Man sagt, das Gericht kann dir höchstens Recht verschaffen, aber keine Gerechtigkeit.
Das stimmt. Mhm. Ja.
Ja. Ja, ich habe auch an eine Situation gedacht, wo ich mir vorstellen könnte, dass es mich förmlich, dass ich förmlich alles aufsauge, was mir die Regeln und Gesetze da sagen. Wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt kein Kletterer, aber nehmen wir an, ich wäre einer. Und da ist der, was weiß ich, irgendein Guru, bei dem ich gerade einen Lehrgang mache, der sagt mir, mach den Knoten so und häng das da ein und so. Ich würde sonst was machen, nur nicht seine Ratschläge und Normen, die er mir da gibt, beiseite schieben und denken, ich weiß es besser. Im Gegenteil, ich würde lieber noch mal nachfragen, ist es auch so richtig, und würde wirklich aus Selbsterhaltungstrieb und aus dem Wissen, das hat einen guten Sinn, dass der das so sagt.
Weil du weißt, deine Sicherheit
ja, hängt. Ja, an. Ja, ja. Das würde mich wirklich echt interessieren. Und ich würde es wissen wollen. Mhm. Und es wäre mir nicht lästig irgendwie, oh, jetzt noch diese Regelkunde hier, ich will da hoch auf den Felsen oder so. Also ich jedenfalls nicht. Ich würde es also wissen wollen.
Das hast du ja sprachlich angedeutet, dass es mehrere Begriffe gibt fürs Gesetz. Ne?
Ja.
Was gibt's denn noch?
Oh, genau, wir haben das auch so ein bisschen im Text gesehen, nicht? Mit den Rechtsbestimmungen und Satzungen und Gebote. Also jede Bibelübersetzung hat da wieder was anderes. Aber es gibt Mitzvah, das kennen wir vielleicht aus der jüdischen Tradition. Die Wurzel Zava, das ist auch interessant, die wird in 1. Mose 2 verwendet, wo Gott sagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens essen, außer von diesem einen, dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon nicht. Also da ist schon Gesetz da. Die Wurzel ist zumindest da. Mhm. So, also Gesetz, diese Prinzipien, die uns innewohnt, waren da in Eden. Also das sieht man auch in Mitzvah, diese Gebote, Bestimmungen. Dann gibt es auch noch eine andere Wurzel, das ist Chakak. Da wird auch ein Begriff abgeleitet. Chakak bedeutet eingravieren. Ja, etwas, was in Stein eingraviert ist.
Man hört das schon an dem Wort.
Ja, genau, das hört man. Ja, das wäre auch noch so ein Begriff.
Das ist lautmalerisch im Hebräischen.
Ja, oder Mishpat, das sind dann so die Rechtsbestimmungen. Auch das Gericht, Mishpat, also Mishpat, das können die Rechtsbestimmungen sein, aber es kann auch Gericht heißen. Ja. Also da hat man eine Doppeldeutigkeit. Das wären jetzt mal die Hauptbegrifflichkeiten, wenn euch noch einfallen, dürft ihr da gerne dazufügen. Aber man sieht schon, da ist so dieses Gesetz, ich sage immer, das sind so die Konzepte, auch für die wir angelegt worden sind von Gott. Also diese Prinzipien, die uns, sag ich mal, bestimmt haben in Eden, die Gott wiederherstellen möchte, zu unserem Guten. Das heißt ja auch, in dem Land, ja, in das ihr da reinkommt, lebt das da. Und dieses verheißene Land ist ja eine Erinnerung an Eden. Biblisch betrachtet. Es ist auch ein gutes Land, wo alles blüht und der Garten wird wiederhergestellt. Und da sollen auch die Prinzipien euer Herz regieren oder euch regieren, die in Eden da waren, damit ihr euch entfalten könnt, Mensch sein könnt, zusammenleben könnt, Liebe leben könnt. Ja, das ist sehr eng verwurzelt alles.
Ich hänge noch ein bisschen an dem Beispiel, das du gerade genannt hast. Das ist ja sehr eindrücklich mit dem Klettern. Es gibt ja auch diesen faszinierenden Extremsport.
Free Climbing.
Free Climbing.
Was ich nie machen würde.
Ich glaube, keiner von uns. Und da ist ja auch vor einiger Zeit ein sehr berühmter zu Tode gekommen dabei.
Nicht der Erste,
passiert
nicht der Letzte
wieder,
wahrscheinlich.
Ja. Ich frage mich gerade, sind wir vielleicht, haben wir so eine Tendenz zum Free-Climbing, was wir in der Natur nie, also im wirklichen Leben nie machen würden, aber was das Gesetz Gottes angeht, schon irgendwie eine Tendenz, oder? Wie empfindet ihr das?
Ja, also wenn dann so das Neue Testament schnell zitiert wird, dass Christus das Ende des Gesetzes ist, also die Frage, was da steht, steht ja nicht nur Ende, sondern vielleicht auch Ziel und Zweck.
Telos,
genau. Also das, ich glaube schon, dass der Reflex im Menschen so drin ist, selbst dass man vielleicht dann nicht exegetisch immer exakt ist, weil man sagt so, ich brauche Freiheit.
Also
Free Climbing.
Ja, 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 das heißt, ist eigentlich dumm. Ne? Heißt ja nicht umsonst so. Ich vermute mal, das hängt auch damit zusammen, dass ich eine falsche Vorstellung von dem Gesetzgeber und von den Absichten habe. Dass ich meine, ich brauche da eine Freiheit davon, weil es mich einengen würde.
Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Leute jetzt im bürgerlichen Leben, in der Gesellschaft versuchen, mit Ausführungsbestimmungen um das Gesetz herumzukommen. Weil die Distanz zum Gesetzgeber ist zu groß. Du hast eine Behörde oder du hast die Legislative, du hast das Parlament, die Regierung, die Gesetze einbringt. Die werden vom Parlament dann gutgeheißen und abgestimmt. Aber das ist alles zu weit
weg. Das erleben wir auch in der aktuellen Situation, wo die Kritik kommt, Verordnungen müssen erklärt werden. Ja. Ich möchte sie verstehen als
Bürger. Es muss plausibel sein.
Es muss nachvollziehbar, genau.
Genau, also das Ziel wäre so, den Gesetzgeber kennenzulernen.
Ja.
Damit dann auch wieder das Vertrauen ins Spiel kommt. So die Herzensangelegenheit. Also man kennt den, der das Gesetz gibt. Es ist ja auch irgendwo eine Gabe an uns Menschen. Und das ändert alles.
Also das wäre dann der Vater, der sein Kind an die Hand nimmt und ihm den Herd in der Küche erklärt. Und sagt, schau, wenn du da drauf fasst, wenn das Ding an ist und es ist rot, es ist heiß, fass da nicht drauf. Ich meine, das Kind hat immer noch die Möglichkeit, drauf zu fassen, weil es vielleicht sagt, das glaube ich nicht. Ja? Ich meine, das war auch das Problem im Paradies, ja? Wo die Menschen gesagt haben, nee, wir glauben lieber der Schlange. Aber das wäre dann die Beziehung, dass der Vater sagt, du, ich mein's gut mit dir. Ja? Oder ich nehme dich an die Hand, ich lasse dich nicht alleine über die Straße laufen.
Das wäre der mir als Guru, als Kletterguru die Sachen erklärt. Ja, genau. Dem habe ich total Vertrauen.
Wir bemühen jetzt wieder das klassische Beispiel mit der Herdplatte, um vor der Gefahr zu warnen. Ja. Ja? Aber du hast das Wort Beziehung genannt. Ja. Und wenn ich in die 10 Gebote schaue, gerade so die ersten, mit denen vielleicht nicht alle Menschen so viel anfangen können, weil es so abstrakt ist. Ja, du sollst nicht töten, das im hinteren Teil, das erscheint heute auch noch plausibel. Ja, so, darüber diskutieren wir nicht. Ja. Aber Gott stellt sich ja eigentlich als jemand vor, im ersten Gebot, ich möchte dein Herz haben, ich möchte deine Hingabe haben. Ich bin ein Gott, der möchte mit dir eine Beziehung haben. Dann im zweiten Gebot geht es letztendlich um den Körper. Also wenn ich Götzendienst, wie es da so steht, betreibe, das mache ich mit dem Körper. Ich verneige mich oder ich schnitze mir was aus der Hand. Im dritten geht es um Worte. Und im vierten geht es um Zeit. Das heißt, also was macht eine Beziehung aus? Also wenn ich jetzt einfach an eine Ehebeziehung denke mit meiner Frau, sie möchte mein Herz haben, sie möchte meinen Körper haben, sie möchte meine Worte haben und meine Zeit. Das sind für mich die ersten Gebote eigentlich alles ein Ausdruck. Da ist ein Wesen, das höher ist als wir, das möchte mit uns in eine ganz enge Beziehung leben.
Und wenn ich das nicht erfassen kann oder erfasse, dann mache ich mir irgendwelche anderen Bilder, gegen die hier auch gesprochen wird, sollst du kein Bildnis machen. Und unser Bildnis von einem Gesetzgeber oder von einem, der das Sagen hat, ist eben aus unserer, ich sag mal, Menschheitserfahrung doch oftmals negativ. Ja, ich habe in der Schule ein Gedicht, eigentlich ist ein Lied, lernen müssen. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern. Das kann ich gut nachvollziehen. Und dann geht es weiter. Er will unter sich keinen Sklaven sehen. Da habe ich schon mal eine Frage, ob das wirklich so stimmt. Aber das Letzte stimmt garantiert. Und über sich keinen Herrn. Weil Herrn, Herrschaft, Bestimmen immer negativ besetzt ist. Da schafft jemand in die eigene Clique oder in die eigene Tasche oder zum eigenen Vorteil. Aber dass es bei Gott ganz anders ist, vielleicht so, wie es früher mal war, vielleicht ist das auch nur idealisiert, wo der Fürst, also der First, der Erste, vorne wegging und hinten waren seine Leute und unter Umständen hat er nur einmal gekämpft mit dem und die Sache war erledigt. Ich für euch, ja, ich bin der Erste, der sich für... Dazu ist Macht da und Gesetzgebungskompetenz. Ich mach's nicht für mich, ich mach's für euch. Und da, gut, das ist dann Christus, ich gebe sogar mein Leben. Es kann mich alles kosten, ihr seid es mir wert.
Ja. Und das ist eben diese große Herausforderung, vor der wir stehen, weil wir von unserer Welt geprägt werden. Ja. Wir werden von Machtmissbrauch geprägt. Wir werden von auch in unserer Zeit ist ja so auch das Narzisstische, das, was zelebriert wird. Ja, ich muss wirklich der sein, der die Macht hat und eher andere unterdrückt, damit ich vorne stehen kann. Und sich von dem allen zu lösen und zu sagen, ich mache mal reinen Tisch. Und ich schaue mal, wie sich das mit Gott verhält. Wie geht Gott mit Macht um? Hält er denn sein eigenes Gesetz? Es ist ja oft so, dass die Könige und Gesetzgeber die eigenen Gesetze brechen, aber alle anderen verpflichten, diese Gesetze zu halten. Und wie macht das Gott? Hält er sein eigenes Gesetz? Ist, wie gesagt, das tickt anders in der Bibel. Und dahinter zu kommen, das ist schon mal eine Reise wert. Ja, so zu sagen, ich schau mal, wie sich das wirklich da verhält mit diesem Gesetzgeber, der uns im Wort Gottes begegnet.
Und ich finde das interessant, in den Zehn Geboten, das ist jetzt nicht nur ein Konzentrat, möchte ich das mal nennen, da begegnet uns erst Gott, dann sozusagen unsere Vorfahren, unsere Eltern, von denen wir auch irgendwo abstammen. Im Englischen gibt es dieses schöne Wortspiel Creator and Procreator, also der Erzeuger, die Eltern, die dich gezeugt haben. Aber es ist ein schönes Wortspiel. Dann die Mitmenschen und im letzten Gebot geht es um die Dinge, um die Materie. Und ich glaube, unsere Weltordnung, ohne jetzt zu tief in eine Materialismuskritik zu geraten, hat die 10 Gebote quasi auf den Kopf gestellt. Die Dinge, wie du schon sagst, ne, Machtmissbrauch, sind das Wichtigste. Reichtum, Wohlstand, Akkumulation von Werten, also materiellen Werten. Dann kommen irgendwann die andere Menschen. Familie spielt heute nicht mehr so die Rolle. Eltern manchmal. Und Gott ist ganz hinten angestellt.
Wenn überhaupt.
Und irgendwie haben wir doch diese Ordnung, die ich hier irgendwo in der Struktur sehe, komplett auf den Kopf gestellt. Das ist, glaube ich, die Not, in der wir leben.
Ja. Absolut.
Und wir sind doch alle Kinder unserer Zeit. Ne? Wir sind da irgendwie drin. Und der Wunsch ist, da rauszukommen. Ja, und das zu leben, was hier vorgeschlagen wird.
Und das geht wohl nur über Vertrauen. Und da sind wir wieder bei der Beziehung. Also ich, das ist ja auch das Tolle, finde ich, dass Gott uns Menschen das Angebot macht, ihn kennenzulernen, und ihn auch als Gesetzgeber kennenzulernen und Vertrauen zu ihm zu entwickeln, dass er es wirklich gut mit uns meint. Ich meine, ich finde es sehr interessant, im Jeremia 31 ist ja dieser bekannte Text, dass Gott sagt, ich will mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Man kann sich's gut merken, Jeremia 31, Vers 31. Es kommt die Zeit, da werde ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Und dann sagt er, was er damit meint. Nämlich, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Mhm. 10 Kapitel weiter kommt diese berühmte Geschichte, oder einigermaßen bekannte Geschichte, glaube ich, wo es darum geht, dass jetzt alles kaputt geht. Und da gibt es eine kleine Schar von Leuten, die wollen, die wissen nicht, was sie machen sollen. Dann sagen sie zu Jeremia, frag doch den lieben Gott, wo wir hingehen. So, sollen wir nach Ägypten ziehen oder nicht? Sie wollen nach Ägypten ziehen. Und dann sagt der Jeremia, nach 10 Tagen sage ich euch Bescheid. Nach 10 Tagen fragen sie nun, was hat Gott gesagt? Sagt Jeremia,
bleibt hier.
Sollt hier bleiben. Hier werde ich euch helfen. Geht nicht nach Ägypten. Und was sagen sie?
Ab nach Ägypten.
Wir gehen nach Ägypten. Du bist ein falscher Prophet. Ja, das hast du dir ausgedacht. Also ich finde das interessant. Ja, nur 10 Kapitel weiter. Hier macht Gott das Angebot, ich will es in euer Herz schreiben. Aber diese Tendenz, ich will doch das machen, was ich will.
Mein eigenes Ding.
Ich will mein eigenes Ding machen. Das ist so stark, dass offensichtlich das Vertrauen zum Gesetzgeber nicht ausreicht, um zu sagen, ich mache das jetzt so, wie der Gesetzgeber es sagt, weil der hat sich Gedanken gemacht und der meint es wirklich gut mit mir.
Hat das dann nicht gemacht, was Gott angekündigt hat? Hätte er es denn ihnen ins Herz geschrieben, wären sie ja nicht nach Ägypten gezogen? Oder war das erst auf später gemünzt, dass es jetzt noch nicht so weit war?
Na, ich würde sagen, es braucht immer auch die Bereitschaft, nicht, dass man es ins Herz schreiben lässt. Das ist ja kein Automatismus. Gott zwingt ja sein Gebot nicht meinem Herzen auf. Da muss ich schon bereit sein, das in mein Herz reinzulassen.
Und interessant finde ich da in der Hinsicht auch den Psalmisten aus Psalm 119, der irgendwie kein Problem mit dem Gesetz hat, sondern der sagt, ich zitiere da einfach mal zwei Verse, den Vers 20 aus Psalm 119 und dann den Vers 35. Da ist wirklich eine Intensität da an Verlangen nach dem Gesetz, die erstaunlich ist. Also meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht, das ist doppelt gemoppelt, ja? Nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Ja, so immer. Ja, die Sehnsucht nach Gesetz, das klingt, wir wollten ja den Begriff nicht mehr sagen, also die Sehnsucht nach Tora, ja, die ist da alle Zeit. Und Vers 35, lass mich wandeln auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihm. Also da ist irgendwas anders, die ticken anders. Ja? Da ist keine Berührungsangst mit dem Gesetz da. Das ist toll, auf diesem Pfad zu wandeln, auf der Tora, oder?
Da würde ich schon sagen, wir müssen unsere Brille absetzen. Also ich glaube, ja, also irgendwie haben wir ja den Zugang verloren. Zumindest diesen Zugang, den wir hier lesen.
Und bei Jeremia fehlt mir diese Haltung. Ja. Da fehlt mir das so ein bisschen, weil du gerade Jeremia ansprichst.
Also ich habe mich gerade gefragt, jetzt mal abseits von dieser Bergsteigersituation, wo könnte ich denn was Ähnliches sagen, an welcher Stelle, über welches Gesetz oder irgendwie sowas, wie wir gerade hier gelesen haben, so eine Begeisterung, oh, das ist ganz toll. Ein bisschen wenigstens geht es mir so, wenn ich ans Grundgesetz denke. Die Würde des Menschen ist unantastbar, dieses Schützen von jedem, mag das noch so ein fragwürdiger Mensch sein oder er sich so verhalten. Hat ja alles Gründe, warum Leute so geworden sind, wie sie geworden sind. Also da finde ich solche Sachen, ich bin sehr froh und dankbar, dass wir dieses Grundgesetz haben, wo wir ja wissen, wenn man da genauer hinguckt, dass es schon Wurzeln gibt, die auch in dieses Buch hineinreichen. Und dass die Weisheit, die sich darin findet, hier rausgezogen ist. Ich sehne mich danach und wünsche mir, dass das in unserem Land sich mehr verbreitet. Denn all die Sachen, wo wir davor stehen und nicht wissen, was wir machen sollen. Ich habe gestern eine Sendung gehört über, wie kann man Extremismus begegnen und solchen Leuten hier, die also unglaubliche Sachen machen, wo man fassungslos davor steht. Und jetzt das den Leuten das Herz zu öffnen, dass sie das sehen, wie schön es ist, wie gut es tut, anderen Menschen, auch wenn sie anders sind, freundlich zu begegnen, Barmherzigkeit, Weitherzigkeit, Güte, Vergebungsbereitschaft und all diese Dinge. Also dafür kann ich mich echt begeistern, muss ich sagen.
Aber das sind doch dann Erfahrungswerte, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Psalm 119 geschrieben hat, das nicht aus der Erfahrung herausschreibt. Und wenn ich dann über mein Leben nachdenke, dann muss ich doch auch für mich ganz persönlich zu dem Ergebnis kommen, hätte ich mich immer daran gehalten, wären mir viele Schmerzen erspart geblieben.
Also in meinem Leben war das so.
Versteht ihr? Also und dann, wenn ich das erkannt habe und verinnerlicht habe, dann kann ich auch sagen, Ich sehne mich nach deinen Ordnungen, weil ich habe gemerkt, ich habe es jetzt endlich gecheckt, dass das der bessere Weg ist. Da habe ich mehr Frieden in meiner Seele und mehr Frieden in meinem Leben, mehr Frieden auch in den Beziehungen in meinem Leben.
Aber muss man die Erfahrung erst machen, damit man daraus klug wird? Wahrscheinlich, ja?
Es scheint manchmal so wirklich so zu sein. Ich meine, wir würden es ja gerne wünschen, dass wir es ohne die Erfahrung schaffen. Aber zu dieser Tiefe, glaube ich, kommen wir nur durch Erfahrung.
Ich konnte mich schon öfters in meinen Allerwertesten treten und sagen, Markus, warum hast du diese Erkenntnis nicht 20 Jahre früher gehabt? Ja. Und das ist ein Spiegel von den Prinzipien, die ich hier in diesem Buch finde. Also genau wie du sagst, viel Leid und viel Schmerz hätte ich mir ersparen können. Sehr viel.
Und man denkt ja oft in Bezug auf sich selbst, aber andere haben ja auch unter unserem Lebensstil gelitten oder unter der Art und Weise, wie wir uns verhalten haben. Das zieht ja weite Kreise. Mhm. Also meine Ich-Bezogenheit betrifft auch andere Menschen. Es betrifft nicht nur mich. Ja, und von daher dieser Grundsatz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so dieses, gestatte ihm zu leben. Er hat das Recht auf den gleichen Raum wie du. Ja, er darf leben in seiner Würde, die ihm Gott verliehen hat. So dieses königliche Gesetz, Jakobus, spricht von diesem königlichen Gesetz und dem Gesetz der Freiheit. Jakobus sagt das zweimal, Gesetz der Freiheit. Also für ihn ist Gesetz Freiheit.
Hm. Ja. Aber da frage ich mich, ein Humanist würde ja auch sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Also auf der horizontalen Ebene gibt es ja keinen grundsätzlichen Dissens in den Werten jetzt. Also einen Wertekonsens haben wir sicherlich. Und ich frage mich einfach, was gibt mir sozusagen den Brennstoff, damit die Flamme lebt? Also wir haben über das Herz gesprochen, wir haben über eine gewisse Hingabe, über eine Passion, sage ich jetzt mal auf Englisch. Ja? Also da ist das Leidenschaft drin, sich diesem Gesetzgeber hinzugeben. Und da muss ich dann eben sagen, ja, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft. Ja, was heißt das? Also das brauche ich. Ich brauche wahrscheinlich die Vertikale, damit das andere überhaupt möglich wird.
Ich habe eine interessante Sendung gesehen, war eine Buchvorstellung. Gregor Gysi war eingeladen, also sowieso ein interessanter Gast. Und er sagte, ja, wir Linken haben schon auch Werte, die sich in solchen Gesetzen dann und Regelungen ausdrücken. Nur wir haben ein Problem. Wir wissen nicht, wo wir sie hernehmen sollen. Und deswegen borgen wir sie uns von der Kirche. Das fand ich eine interessante Formulierung.
Spannend.
Ja? Mhm. Ja, ich glaube, ich stimme mit den Linken in vielen Sachen überein. Und gerade sich die Schwachen sehen und unterstützen und nicht immer hier Ellenbogengesellschaft und so. Kann ich alles unterstützen, bin ich alles. Aber wo nehme ich es her? Ja, es ist jetzt nur der gesellschaftliche Konsens, der irgendwann iterativ da landet und sagt, okay, so machen wir es halt, ist für alle
das Beste. Und ich krieg's ja nicht hin. Ich kann die schönsten Gesetze haben. Ich komme ja mit dem Gesetz in den Konflikt, auch manchmal ohne, dass ich es will, weil mir vielleicht mein innerer Schweinehund mit mir durchgeht.
Und die Linke mag vielleicht manches geklaut haben, aber das ist ja die bisherige SED gewesen. Und wenn ich die Beziehung zum Gesetzgeber nicht habe, bewusst nicht habe, weil ich sage, das ist Opium fürs Volk, dann verselbstständigt sich die Sache und führt zu einer Diktatur, wie wir sie erlebt haben. Mhm. Das funktioniert dann nicht.
Also das hieße aber, wenn ich Gott als Gesetzgeber kenne, gibt es bei Gott keine Diktatur. Verstehe ich das richtig?
Nee.
Oder könnte man das auch so ausverstehen, dass Gott quasi wie ein Diktator agiert?
Nein, ein Diktator oktroyiert ja seine Meinung und seine Gesetze, weil er sie für die besten hält, auf die ganze Bevölkerung, auf die ganze Gesellschaft.
Und
will Kadavergehorsam.
Ja. Und wofür?
Ja, genau.
Wofür? Ja. Und Gott ist derjenige, der das letzte Hemd gibt.
Genau.
Wie kann ein Diktator das letzte Hemd für sein? Das passt irgendwie.
Das Gegenteil eines Diktators.
Ja, genau.
Das zeigt das sehr deutlich.
Ja.
Und ich meine, ich finde es sehr interessant, das hast du gerade erwähnt, dass die Liebe als Zusammenfassung des Gesetzes gesehen wird. Und das ist ja nicht erst ein neutestamentlicher Gedanke, sondern ist ja im Alten Testament verankert.
Der ist in der
Jesus zitiert ja nur aus der Tora.
Mhm.
Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen,
so
von ganzer Seele, von deinem ganzen Verstand, von allem. Mhm. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Sehr interessant, dass Jesus, so könnte man jetzt fast formulieren, zufrieden ist damit, das Gesetz so zu definieren.
Mhm. Und genau, und dazu brauchen wir dann einen Gott, der sich offenbart und uns wieder beibringt, was Liebe ist. Denn liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das hängt im luftleeren Raum. Was bedeutet es denn, seinen Nächsten zu lieben? Ganz ehrlich. Ein Albert Camus hat das auch gesagt. Wir brauchen Solidarität, wir brauchen Mitmenschlichkeit, wir brauchen das. Das hat man ihm vorgeworfen, dass er wieder auf die transzendenten Werte zurückgreift. Ja? Aber was bedeutet das denn, zu lieben? Und da brauchen wir sogar einen Gott, der in unsere Geschichte hinabsteigt und das uns vorlebt.
Ja.
Das brauchen wir.
Ja.
Der Vater muss kommen und es uns vorleben, was Liebe bedeutet. Und das war kein Rosenstrauß jeden Tag, ne, was er da erlebt hat unter uns. Liebe, das ist weit gegangen. Hm. Ja. Und das bewegt ja. Ja, so Liebe bewegt. Und da brauchen wir auch diesen Gott, der uns diese Liebe irgendwo wieder beibringt, ins Herz legt. Diese Grunderneuerung brauchen wir, damit wir da wieder zu Liebe fähig sind.
In der Und das ist ein sehr tiefer Gedanke, den du gerade äußerst, an dem ich jetzt hängen bleibe. Liebe bedeutet auch Aufopferung. Oder im Kern ist es eigentlich Aufopferung. Das heißt, wenn die Bibel sagt, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, dann heißt das ja etwas sehr Radikales. Dann ist das ja, das ist sehr tief, sehr tief. Und das ist Gesetz. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist Gesetz.
Weil Gott zeigt da eigentlich seine eigene Seele, ja?
Ja.
Er öffnet sozusagen sein Herz und lässt uns reingucken, in der er selber wirklich so im tiefsten Kern ist.
Das ist krass.
Und das ist die absolute Selbstlosigkeit.
Und auch Verletzbarkeit.
Er macht ja, verletzlich. Das hängt
auch verletzlich.
Verletzlich. Ja. Und das kostet Mut. Das ist aber auch Liebe.
Und manchmal hören wir ja, wenn wir so den zweiten Grundsatz hören, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, ich muss mich erst mal selbst lieben, damit ich neben anderen leben kann.
Erstmal steht nicht
da. Nee, aber das haben wir ja alle schon mal gehört.
Ja, ja.
Und das ist es genau nicht. Also Gott zeigt uns eigentlich, dass der Schlüssel in das Leben, in dieses Leben, bei ihm und der Selbstlosigkeit anfängt.
Genau, und ich denke mal, am Kreuz, da sieht man, was er bereit ist zu geben. Ne? Liebe gibt, er gibt etwas, er gibt seinen Sohn. Ne? Das ist, für ihn ist das was ganz Konkretes, Liebe. Ja, das drückt sich in seinem Wesen aus, in seinem Umgang mit seinen Feinden. Er bleibt ein Freund bis ans Ende, auch wenn ihn seine Freunde verraten und verleugnen. Er ist so ein Fels in der Brandung und er liebt bis ans Ende. Das sagt auch der Johannes. Ne? Er liebte sie bis ans Ende. Und selbst am Kreuz denkt er an seine Mutter, denkt an die Soldaten. Obwohl er selbst bleibt. Er bleibt ja er selbst. Er verliert ja seine Individualität nicht. Ne? Ist er in sich verankert auch und in Gott verankert. Und das ist schon bewegend.
Aber das Problem ist ja, glaube ich, dass wir haben, dass wir das nicht ohne weiteres mit Gesetz verbinden, sondern wir spielen das sogar gegeneinander aus.
Mhm.
Ja? Und ich meine, ist klar, wenn ich jetzt zum Beispiel das Sinai-Geschehen mir anschaue, wo die 10 Gebote, die 10 Worte gegeben wurden, Gott erscheint also furchterregend mit Donner und Blitz und man darf den Berg nicht berühren, dann kommt man um. Und nur Mose darf hinaufsteigen und er bekommt eine Tafel mit den 10 Geboten. Und er kommt wieder herunter und dann werden die Gebote verkündigt, verlesen. Und dann sagt das Volk, wir wollen alles tun. Und kurze Zeit später bauen sie sich ein goldenes Kalb und beten es an, tanzen darum und sagen, das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Könnte man ja die Frage stellen, hätte Gott vielleicht gleich herunterkommen können und sollen und sie alle umarmen und sagen, ich habe euch alle lieb und ich gebe euch jetzt ein paar Richtlinien, damit ihr in eurem Leben besser zurechtkommt. Wir müssen das ganze Bild sehen.
Mhm.
Ja, manche sehen, glaube ich, nur die Sinai-Erfahrung und so dieses von oben herab. Aber wir müssen das ganze Bild sehen.
Mhm. Aber diese Fragestellung ist mir schon des Öfteren begegnet, dass Leute sagen, warum erst diese ganze Missverständlichkeit in solchen Szenarien, warum dann nicht gleich die Offenbarung, wie wir sie dann bei Jesus sehen. Damit kann jeder relativ gut umgehen. Klar, es gibt da schon auch Herausforderungen, vor denen der so mancher kapituliert, wenn man jetzt Jesus sieht und seine Maßstäbe. Aber warum diese ganze alttestamentliche Missverständlichkeit, wo man sich dann auch fragen kann, hat sich Gott an sein Gesetz selber gehalten?
Aber man darf das eben nicht isoliert sehen. Man muss ja dann auch weiterlesen. Es ist zwar alles nacheinander aufgeschrieben, aber zeitlich hängt das ja sehr eng zusammen. Wir haben dann die ganzen Bestimmungen für das Heiligtum, die danach kommen, nach der Verkündung der 10 Gebote. Und das Heiligtum war ja ein Anschauungsunterricht par excellence für das, was Gott eigentlich vorhatte die ganze Zeit, nämlich sich selbst verletzlich zu machen, sich selbst zu geben. Da sind tatsächlich Tiere geopfert worden, stellvertretend für den, der da kommen sollte, um das eigentliche Opfer zu bringen. Also die Anschauung war schon da, so in sich zu gehen und zu sagen, boah, was hat Gott mir da eröffnet an Möglichkeiten, zu ihm zu kommen, Versöhnung zu erleben, Vergebung von Schuld zu haben, wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren.
Und methodisch, didaktisch ist das ja ein Meisterwerk, also ein Masterpiece, das Heiligtum, um zu verstehen, wie groß ist eigentlich das sogenannte Sündenproblem, was wir so theologisch als Sünde bezeichnen, und wie ist jetzt Gottes Weg, damit fertig zu werden. Und alles schreit auf Christus hin. Ja? Also jedes Detail, wo Jesus das dann ja auch sagen kann, dass er quasi die Erfüllung all dessen ist.
Und das Neue Testament greift ja auch auf das Vokabular des Heiligtums zurück, um das zu veranschaulichen. Nicht Jesus, das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und da muss man erst mal das Alte Testament gelesen haben, um diesen Satz zu verstehen. Sonst hängt man da auch wieder im luftleeren Raum. Also es ist so eine Geschichte, das Gesamtbild, das ist auch ganz wichtig, dass man die Gesamtschau behält.
Und sich nicht ablenken lässt. Du hast vorhin gesagt, wir sind ja so geprägt durch das, was wir erleben. Und wenn wir bestimmte Worte hören, die sind gefüllt. Wenn ich sage Schule, hat jeder sofort ein vollständiges Bild. Aber ob das so ist, auch bei dem Wort Gesetz, das ist ja die große Frage. Und das könnte eben ganz anders sein, wenn du jetzt das Lamm als Beispiel nimmst. Es sieht so aus, dass es tatsächlich auch bei Gott so ist. Leiste was, schlachte was, opfer was, das beste Lamm, ja. Dann guckt er sich das an und wenn es gut genug war, macht er einen Haken dran, okay, dich lasse ich in Ruhe zumindest oder schenkt dir ein bisschen was Gutes. Und wenn man dann aber genauer hinguckt und darauf kommt es eben an, dann sehe ich eben, das ist nicht irgendein Lamm, was ich mir aus meiner Herde rausgepickt habe, das ist Gott selber, der sich dahin legt und sagt, ich für dich. Wenn ich das aber nicht erkenne oder wenn mir das nicht klar wird, und dann werde ich bei diesem Gesetz und wie komme ich am besten drum rum, werde ich dabei bleiben.
Genau. Ja. Und vielleicht noch kurz, der Gesetzgeber, der sein eigenes Gesetz lebt oder nicht. Ich denke mir immer so, Gott gibt das Gesetz, du wirst nicht die Ehe brechen. Ich nehme das jetzt mal im Futur. Und wir sehen in der gesamten Geschichte des Alten Testamentes, dass sein Bundespartner Israel die Ehe ständig bricht. Also er hätte 100.000 Mal das Recht gehabt, Israel zu entlassen. Die Tora legt das fest. Also bei Ehebruch darf der Partner seinen Partner entlassen oder seine Partnerin in dem Sinn. Und Gott macht's nicht, der bleibt. Der lebt das Gesetz noch strenger, als er es uns Menschen ans Herz legt. Ja, weil für ihn, und im Neuen Testament sagt Jesus auch zu den Pharisäern, die kommen, ich habe euch dieses Gesetz gegeben. Es ist so ein Zuspruch, weil euer Herz, da geht es wieder ums Herz, weil euer Herz so hart ist. Deswegen, ja. Aber Gott hat kein hartes Herz. Und er entscheidet sich auch zu leiden, mit den Menschen mitzuleiden, diese ganze Menschheitsgeschichte mitzugehen. Ich meine, Gott könnte auch sagen, es ist mir egal, was die da machen. Ich möchte ein schönes Leben und mal schauen, dass da so läuft. Nee, der lebt mit. Ja, und der Ehebruch ist für ihn kein Grund, den Menschen wegzuwerfen.
Seine Liebe hört nicht auf.
Genau,
die geht weiter. Ehebruch hört sie nicht auf.
Ja.
Und das würde ja dann im Endeffekt bedeuten, das wird tatsächlich, ich meine, das klingt jetzt fast banal, aber wenn wir schon das Wort Gesetz umändern müssten, müssten wir Liebe sagen dafür. Meine Liebe ist auch ein sehr abgenutzter Begriff, leider. Wir haben nur dieses eine Wort. Aber eigentlich ist es das. Also Liebe und Gesetz auf Gottes Seite sind nicht voneinander zu trennen.
Deswegen finde ich dieses Wort von Paulus, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, ja auch so anrührend, so vollständig, weil es eben, wenn ich das mal so, das Gesetz, weil die Liebe das Gesetz ausfüllt. Sie füllt es mit dem, was es eigentlich sein sollte. Und das kann ein Einhalten. Ich halte mich an Gesetze. Also irgendwie vorhin auch zur Einleitung gesagt, das ist es nicht. Wenn ich mich an ein Gesetz halte und die Motivation ist nicht da, die Liebe, die es ausfüllt, den Sinn ausfüllen, da habe ich es gebrochen.
Und das sagt,
der Einhalten nützt alles nichts.
Das sagt ja auch, liebt ihr mich, so haltet meine, halten meine Gebote, aber letztendlich will es genau auf diesen Punkt, den du gerade machst, hinaus. Weil sich nur an einem Gerippe, an einem Verordnungskatalog halten, das hat nichts mit Liebe zu tun.
Ja. Und so wissen wir das alle aus unseren Beziehungen, die wir haben. Was würde es nützen, wenn ich alle guten Ratschläge, wie meine Beziehung lebendig erhält? Ja, ich bringe mal ein paar Blumen mit, ich hole meine Frau vom Bahnhof ab, ich höre zu, wenn sie irgendwelche Sorgen hat. Und ich erfülle das alles und ich halte mich nur dran. Aber eigentlich würde ich lieber was ganz anderes machen. Mhm. Dann würde meine Frau zu Recht sagen, also auf dich kann ich ja gut und gerne verzichten. Und umgedreht genauso. Ja. Wenn ich es nicht wirklich mache, aus echtem Interesse an meinem Gegenüber, ist es wertlos.
Wir haben ja am Anfang so über das Gesetz und Gesetzlichkeit gesprochen. Wie kommt es dann, dass es trotzdem immer wieder den Reflex gibt, auch in besonders christlichen Kreisen, dass manche Biotope, nenne ich es jetzt mal, Ökosysteme, soziologisch gesprochen, dann doch immer wieder in die Gesetzlichkeit fallen? Warum? Also eigentlich haben wir das jetzt so schön und so ganz klar rausgearbeitet.
Ich glaube, es gibt ein Stück Sicherheit, wenn ich mich an Dinge halte. Und es gibt dann auch ein gutes Gefühl. Obwohl es sehr trügerisch ist, wie du richtigerweise sagst. Ja. Eigentlich halte ich mich ja nicht dran. Aber ich rede mir ein.
Lebe ich in der Illusion? Gehalten.
Ich lebe eigentlich in der Illusion. Aber diese Illusion scheint eine sehr beruhigende Wirkung zu haben.
Und es hängt auch, denke ich, wieder damit zusammen, was ich über den Gesetzgeber denke. Wenn ich jetzt so ticke, dass ich sage, okay, ich halte mich jetzt ganz genau dran, der fährt mir nicht ans Rad. Da gehe ich ja davon schon aus, er hat im Plan, mir ans Rad zu fahren.
Da hast du aber eigentlich die Faust in der Tasche, ja, oder?
Genau. Und so empfinde ich das auch manchmal. Ich weiß nicht, ob ihr da was Genaueres dazu sagen könnt. Wenn jetzt nach dem Exil, wo das Volk nach die Heimat verloren hat, ja, 70 Jahre mehr oder weniger wenig wünschenswerte Zeiten. Und dann kommen sie wieder und sagen, das passiert uns kein zweites Mal. Jetzt werden wir es so genau machen, Gott fährt uns nicht ein zweites Mal.
Mechanisch, ohne Herz.
Ja, genau. Einfach nur, um diese Sache zu vermeiden. Dann haben sie offensichtlich das Eigentliche, was sich Gott gewünscht hat, nicht gelernt. Und dann kommt sowas raus, was letztlich den Sohn Gottes ans Kreuz bringt.
Mhm. Und es ist interessant, dass Jesus dann genau zu dieser Zeit kommt. So als wollte er sagen, Leute, bevor ihr noch weiter auf diesem Holzweg unterwegs seid, zeige ich euch jetzt, was ich mir eigentlich gedacht habe beim Gesetz. Wie ich mich verletzlich machen will, wie ich euch helfen will, das ewige Leben zu bekommen. Ich zeige mich euch, so wie ich bin. Aber es war schon bei vielen zu weit fortgeschritten. Es gab ja etliche, die sich entschieden haben für Jesus, das muss man auch sagen, die es verstanden haben. Aber viele haben es halt nicht mehr verstanden, weil sie offensichtlich dann ihre Sicherheit bekommen haben und weil dann auch dieses Leistungsdenken sehr schnell greift. Ja, ich leiste.
Das ist immer wieder etwas. Bei unserem.
Gott ist zufrieden.
Wie es üblich ist.
Und da haben wir dann eigentlich eine Gottesvorstellung, die wir eher in anderen Weltreligionen haben. Mhm. Ich muss versuchen, Gott gnädig zu stimmen, weil er ist unzufrieden mit
Religion.
Mir. Und wenn ich mich an alles halte, was er gesagt hat, dann bin ich,
könnte ist er zufrieden mit mir. Ich könnte mir vorstellen, dass die Israeliten auch vom Sinai, die waren ja ägyptisch geprägt, auch diese falsche Vorstellung hatten.
Ja, klar.
Also ich muss den Gott gnädig stimmen. Und, und wenn ich jetzt mit diesem falschen Bild auch in das Heiligtumsmodell gehe, in der Tora, dann laufe ich ja auch komplett am Ziel vorbei.
Ja, absolut. Und man sieht, dass diese Herausforderung wirklich ein ewiges Problem ist. Denn Paulus wird damit kämpfen in seinen Briefen, Galaterbrief, nicht? Ja. Man sieht überall, dass Paulus das auch zurechtrücken möchte und er hat es so schwer, weil alle wieder da reinkippen. Mhm. Ja, scheinbar ist das wirklich eine Grube, in die wir alle gibt's irgendwie
reinbringen. Gibt es Impfstoff dagegen?
Ja. Ja, viel Geduld. Viel Geduld und immer wieder versuchen und nachgehen. Ich denke an das Gleichnis vom weggelaufenen Schaf. Keiner hat es weggeschickt. Und Jesus sagt, er ist derjenige, der immer wieder hinterherläuft, weil dieses Innere sich ändern, die innere Einstellung, die innere Haltung, ist ja das Schwierigste. Ja, du kannst Leute dressieren. Aber
es geht doch letztendlich darum, dass ich Gott wirklich so erkenne, wie er wirklich ist.
Ja, genau. Ja.
Wenn ich ihn nur halb oder falsch oder verzerrt erkenne, dann rutsche ich doch in die
Graben. Falsche Schlussfolgerung.
Und das ist der Impfstoff, Markus.
Das würde ich denken.
Ja. Also ich würde sagen, Jesus predigen, Jesus verkündigen, wie er wirklich ist, wie dieser Gesetzgeber tatsächlich ist.
Genau, und aus der Predigt, wie Paulus das auch sagt, entspringt dann der Glaube. Und Paulus jongliert ja auch mit Gesetz und Glaube, nicht? Und aus Gesetzeswerken geht es nicht. Ja, niemand wird gerecht. Das ist wieder der Glaube, der dann kommt. Ja. Der Glaube, der ins Spiel kommt.
Das Vertrauen.
Ja,
genau. Ja. Also wir kommen immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Ja. Und wenn wir das schaffen würden, ein Gesetz so zu füllen, dass wir wissen, es geht um den Inhalt einer Liebesbeziehung, dann wären wir da auf dem richtigen Dampfer. Mhm.
Und da möchte ich vielleicht ganz kurz den Jakobus abschließend ins Spiel bringen, der das ganz praktisch macht. In Jakobus 2 macht er das nämlich ganz praktisch und sagt, wenn da ein gut Gekleideter kommt und du ihm einen tollen Platz anbietest und dann kommt ein schlecht Gekleideter und der darf gerade mal zu deinen Füßen sitzen, dann brichst du im Prinzip oder beziehungsweise bist du nicht mehr in dieser Dynamik der Liebe.
Ja.
Dann hast du schon irgendwo geurteilt in deinem Herzen. Da bist du schon in diesem Trip, auf dem wir alle sind. Ja, wir sehen das, was vor Augen ist. Und Gott sagt, nee, schau, wenn du so liebst wie ich, du wirst jeden sehen, ob er gut angezogen ist oder nicht gut angezogen ist. Du wirst keine Unterschiede mehr machen. Du kannst tatsächlich das Grundgesetz leben, das bei uns auf Papier steht, aber selten auch in die Praxis umgesetzt wird. Ja. Jeder hat den gleichen Raum, den gleichen Platz. Jeder ist wichtig, jeder darf gesehen werden, aber wir sehen alle auf Gott, nicht? Und auf Jesus, der uns dazu befähigt. Ich sage immer befähigt, wir beten immer, hilf uns, ne? Aber ich sage immer, wir brauchen eine Grundbefähigung. Ja, so. Aber wir dürfen auch alle mitarbeiten an diesem Projekt. Und vielleicht, Jakobus 2 war das, ich schlage es gerade auf, vielleicht können wir auch mit diesen Gedanken dann enden und landen.
Genau, das ist sehr interessant, wie er dann sagt, wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt gegen ein einziges Gebot, der ist am ganzen Gesetz schuldig.
Ja.
Denn der gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, kann man sehr stolz sein, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Damit will er ja deutlich machen, egal was du machst, irgendein Gesetz wirst du wahrscheinlich brechen. Und dann sagt er, redet und handelt so, wie Leute, die durchs Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Mhm. Ja, es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Das ist genauso, was du gerade gesagt hast.
Ja, genau. Und ich glaube, mit diesem schönen Gedanken, das Gesetz der Freiheit, das königliche Gesetz, landen wir. Und ich danke euch für eure rege Mitarbeit.
Ja, gerne.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Mit dir.
Für deine Hintergründe, aber die du uns auch geliefert hast.
Und, ja. Also das Gesetz der Freiheit ist eigentlich das Gesetz der Liebe.
Ja.
Das ist nichts anderes.
Die Liebe macht uns frei.
Und die Liebe macht uns eigentlich
erst Tanz und das eigene Ich von diesem Zwanghaften.
Und sie hat sogar noch eine Antwort, wenn eben das mit dem Gesetz nicht geklappt hat. Haben wir ja gerade das schöne Wort Barmherzigkeit, Vergebung, dieses ganze Konzept, wie geht Gott damit um, wenn es nicht geklappt hat?
Das ist das, wenn Leben lief. Wie geht Gott mit einem ehebrecherischen Partner um über Jahrhunderte?
Ja, genau. Liebe ist nie am Ende, wo ich sage.